ARD. In unserer Sendereihe aus der Chronik des Dr. Watson bringen wir Das letzte Problem. Ein Kriminalhörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle. Für den Funk bearbeitet von Michael Hartwig mit Peter Pasetti als Sherlock Holmes und Erik Schumann als Dr. Watson.
Ich habe mich in meiner Chronik bemüht, auf meine recht stümperhafte und meinem Dafürhalten nach äußerst unzulängliche Weise einen Bericht über meine denkwürdigen Erlebnisse in Gesellschaft von Mr. Sherlock Holmes abzugeben. Eigentlich war es meine Absicht, es dabei zu belassen und nicht auf ein Ereignis näher einzugehen, welches schließlich jene Leere in meinem Leben schuf, die sich in den vergangenen 2 Jahren kaum geschlossen hat. Die Briefe, die Oberst James Moriarty vor kurzem zur Ehrenrettung seines verstorbenen Bruders veröffentlicht hat, zwingen mich jedoch, diesen Entschluss aufzugeben. Nur mir ist die volle Wahrheit bekannt, und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass die Unterdrückung der Tatsachen keinen vernünftigen Zweck mehr erfüllt. Man erinnert sich vielleicht daran, dass ich die sehr enge Beziehung zwischen Holmes und mir infolge meiner Heirat und der Übernahme einer Privatpraxis etwas gelockert hatte. Von Zeit zu Zeit, wenn er für seine Nachforschungen eines Begleiters bedurfte, besuchte er mich noch. Doch wurden diese Gelegenheiten immer seltener und im Jahre 1890 waren es schließlich nur noch 3 Fälle, über die ich Aufzeichnungen besitze. Während dieses Winters und im Frühjahr des Jahres 1891 entnahm ich den Zeitungen, dass er von der französischen Regierung zur Aufklärung einer äußerst wichtigen Staatsaffäre beigezogen worden war, und ich schloss daraus, dass sein Aufenthalt auf der anderen Seite des Ärmelkanals vermutlich von längerer Dauer sein würde. Ich war daher einigermaßen überrascht, als ich ihn am Abend des 24. April in mein Sprechzimmer eintreten sah.
Guten Abend, mein lieber Watson.
Holmes! Ja. Ach, du meine Güte! Wie froh ich bin, dich einmal wiederzusehen. Aber du siehst ja ganz blass aus. Und viel magerer als früher.
Ja. Ich habe mich wohl ein wenig übernommen. Hättest du etwas dagegen, Watson, wenn ich deine Fensterläden schließe?
Hast du Angst?
Möglich.
Aber wovor denn?
Vor Luftgewehren.
Luftgewehre?
Ja, Luftgewehre, hörst du schlecht.
Aber warum bist du denn so nervös?
Dass ich niemals nervös bin, weißt du, Watson. Dazu kennst du mich viel zu gut. Andererseits ist es eher dumm als mutig, eine unmittelbare Gefahr nicht wahrhaben zu wollen. Darf ich dich um ein Streichholz bitten?
Aber natürlich. Bitte. Zigarette? Holmes? Keine Pfeife? Ach, mein Gott, du musst
komm
ja...
Komm her, Watson, setz dich.
Ja, Holmes. Oh, das ist doch Blut. Deine Hand, dein Knöchel.
Lass das. Entschuldige bitte, dass ich dich noch so spät störe und erlaube mir, dein Haus nachher auch wieder über die Gartenmauer zu verlassen.
Ja, aber was ist denn los, Holmes? Bist du mit Rowdies zusammengestoßen? Warten sie auf dich vor der Haustür?
Ich nehme es an. Sag mal, ist deine Frau zu Hause?
Nein, sie ist verreist, bei Freunden.
Ach, da bist du also allein?
Ja, ja, ganz allein.
Ausgezeichnet.
Wie bitte?
Ja, dann kann ich dir leichter vorschlagen, auf eine Woche mit mir wegzufahren.
Wegfahren? Wohin denn?
Ins Ausland.
Aha. Und wohin?
Auch irgendwohin. Völlig egal.
Ja, du hast mich zwar im Laufe der Zeit schon auf eine ganze Reihe von eigenartigen Ausflügen mitgenommen, Holmes, mir aber eine völlig ziellose Ferienreise vorzuschlagen, das hast du noch nie getan. Mhm. Falls irgendetwas Ernsthaftes dahinter steckt, möchte ich dich doch bitten, mir
von Professor Moriarty hast du wahrscheinlich noch nie gehört, oder?
Nein, nie.
Das gerade ist das Geniale an ihm. Der Kerl macht ganz London unsicher und doch hat niemand je von ihm gehört. Das sichert ihm einen Ehrenplatz unter den Verbrechern.
Aha. Moriarty ist also ein Verbrecher.
Falls es mir gelingen sollte, mein lieber Watson, die menschliche Gesellschaft von diesem Schurken zu befreien, so würde ich das als den Höhepunkt meiner Karriere ansehen. Glaub mir, ich wäre bereit, ein geruhsameres Leben einzuschlagen.
Na, Holmes.
Doch bestimmt. Unter uns. Also meine letzten Fälle, durch deren Aufklärung ich der königlichen Familie Skandinaviens und der Französischen Republik behilflich sein konnte, haben mich in die Lage versetzt, mich jederzeit in den Ruhestand zurückzuziehen. Ich könnte das ruhige Leben führen, das mir am meisten zusagt, und meine Fähigkeiten ganz auf meine, ja, chemischen Forschungen konzentrieren. Aber solange ich weiß, dass ein Mensch wie Moriarty sich unbehelligt auf den Straßen von London herumtreibt, kann ich keine Ruhe mehr finden.
Was hat dieser Kerl denn angerichtet?
Was er nicht angerichtet hat, das ist die Frage. Er ist der Napoleon unter den Verbrechern. Er steckt hinter der Hälfte aller Untaten, die hier in London begangen werden. Und hinter fast allen, die ungesühnt bleiben. Er ist ein Genie. Ein Philosoph von ganz außergewöhnlichem Verstand. Ohne sich zu rühren, sitzt er wie eine Spinne in der Mitte ihres Netzes. Aber dieses Netz hat tausende von Fäden. Und sobald jemand sich nur bewegt, da weiß er Bescheid. Wie du weißt, Watson, kennt niemand die gehobene Verbrecherwelt Londons besser als ich.
Ja, natürlich, Holmes, natürlich.
Natürlich. Und seit Jahren bin ich mir einer verborgenen, wohlorganisierten Macht bewusst, die sich gegen das Gesetz stellt und die Übeltäter beschützt. Immer wieder bin ich in allen möglichen Fällen, seien es Fälschungen, Raubüberfälle oder Mord, auf den weitreichenden Einfluss dieser Macht gestoßen. Und seit Jahren bemühe ich mich, den Schleier zu lüften. Dann endlich, da kam der Moment, da ich meinen Faden zu fassen bekam und ihm folgte. Er führte mich durch ein Labyrinth von tausend Windungen zu dem ehemaligen Professor Moriarty, einem berühmten Mathematiker.
Aber was hat denn die Mathematik mit Verbrechen gemein?
Eine ausgeprägte Fähigkeit für rein logische Deduktion. Die schmutzige Arbeit überlässt er natürlich meist anderen. Er plant nur. Gilt es, ein Dokument zu entwenden oder, sagen wir, ein Haus auszurauben, einen Menschen zu entführen, dann wird der Professor informiert. Und schon ist die Angelegenheit organisiert und ausgeführt.
Aber er kann doch nicht immer Erfolg haben.
Ja, manchmal wird einer seiner Handlanger geschnappt. Dann stehen der Verteidigung sogleich aus irgendeiner geheimnisvollen Quelle ausreichende Mittel zur Verfügung. Auf die zentrale Macht jedoch, der dieser Handlanger dient, fällt nie auch nur der leiseste Verdacht.
Interessant, Holmes. Hm? Könntest du mir diesen Professor Moriarty nicht noch ein wenig näher beschreiben?
Natürlich kann ich das. Er stammt aus gutem Hause, ist sehr gebildet, besitzt überdies von Natur aus eine phänomenale mathematische Begabung. Schon mit 21 Jahren verfasste er eine Abhandlung über den Binom-Lehrsatz, der in ganz Europa Aufsehen und Bewunderung erregte. Und daraufhin wurde er als ordentlicher Professor für Mathematik an eine unserer kleineren Universitäten berufen. Allem Anschein nach lag eine großartige Karriere vor ihm.
Lag, sagst du? Was ging schief?
Sein zweites angeborenes Talent war eine rein verbrecherische Veranlagung von geradezu teuflischem Ausmaß. Da es seinen großartigen geistigen Fähigkeiten nicht gelang, diese zu unterdrücken, mein lieber Watson, hat sich die darin steckende Gefahr noch wesentlich gesteigert.
Nach unseren medizinischen Kenntnissen ist das durchaus denkbar.
Besten Dank, Herr Doktor. Auf jeden Fall gingen schon in der Universitätsstadt dunkle Gerüchte um. Und Moriarty sah sich schließlich gezwungen, seinen Lehrstuhl aufzugeben. Er zog nach London und eröffnete Lehrkurse für Offiziersanwärter.
Ein gefährlicher Mensch, Holmes. Aber nachdem du jetzt alles von ihm weißt, ist er doch wohl erledigt.
Ich hoffe es. Innerhalb von 3 Tagen werden der Professor und sämtliche Redelsführer seiner Bande hinter Schloss und Riegel sitzen. Watson, wir werden den größten Strafprozess des Jahrhunderts erleben und alle enden voraussichtlich am Galgen.
Innerhalb von 3 Tagen? Mhm. Und vorhin hast du mir doch vorgeschlagen, wir beide sollen ins Ausland fahren.
Ich habe zwar recht starke Nerven, Watson.
Eiserne.
Aber ich muss gestehen, als ich heute Morgen den Mann, mit dem ich mich so konstant beschäftige, plötzlich auf der Schwelle meines Zimmers stehen sah, da bin ich doch einigermaßen erschrocken.
Ich bedauere feststellen zu müssen, dass Ihre grauen Zellen weniger entwickelt sind, als ich erwartet hätte, Mr. Holmes.
Was soll das heißen, Professor Moriarty?
Ich wollte lediglich sagen, dass es eine recht gefährliche Angewohnheit ist, in der Tasche des Schlafrocks mit Schusswaffen herumzuspielen.
Wie Sie meinen. Dann lege ich meinen Revolver auf den Tisch. So. Aber bitte nehmen Sie doch Platz, Professor. Falls Sie etwas Wesentliches zu sagen haben, stehe ich Ihnen 5 Minuten zur Verfügung.
Alles, was ich zu sagen habe, ist Ihnen bestimmt bereits durch den Kopf gegangen.
Dann können Sie sich vermutlich auch meine Antwort bereits vorstellen.
Sie geben also nach?
Ich denke nicht daran. Lassen Sie die Hand aus der Tasche.
Du liebe Güte, Mr. Holmes. Ich wollte lediglich mein Notizbuch hervorholen. Ich habe hier einige Daten eingetragen. Am 4. Januar dieses Jahres haben Sie meinen Weg gekreuzt. Am 23. fingen Sie an, mir in die Quere zu kommen. Seit Mitte Februar fühle ich mich ernsthaft von Ihnen belästigt. Ende März war ich kaum mehr in der Lage, meine Pläne auszuführen. Und jetzt, Ende April, hat mich Ihre dauernde Verfolgung in eine derart unangenehme Lage gebracht, dass ich geradezu Gefahr laufe, meine Freiheit zu verlieren. Die Situation wird unerträglich.
Haben Sie einen Vorschlag zu machen?
Sie müssen es aufgeben, Mr. Holmes. Unbedingt.
Nächsten Dienstag.
Aber, Mr. Holmes, ein Mann Ihrer Intelligenz muss doch einsehen, dass diese Angelegenheit nur zu einem Ende führen kann. Es war für mich ein großes intellektuelles Vergnügen zu beobachten, wie Sie die Sache anpacken. Und ich muss ganz uneingeschränkt zugeben, dass ich es sehr bedauern würde, wenn Sie mich zwingen sollten, extreme Maßnahmen zu ergreifen. Sie lächeln, Mr. Holmes, aber es würde mir wirklich leid tun.
Gefahr gehört nun mal zu meinem Beruf.
Das ist keine Gefahr. Es ist unausweichliche Vernichtung. Sie stehen nicht nur einer Einzelperson im Wege, sondern einer mächtigen Organisation, deren Ausmaß selbst Sie mit all Ihrer Gerissenheit nicht zu erfassen vermochten. Treten Sie ab, Mr. Holmes, sonst werden Sie zertreten.
Ach, entschuldigen Sie mich, Professor. So groß mein Vergnügen an dieser Unterhaltung ist, ich kann andere wichtige Geschäfte leider nicht länger vernachlässigen.
Na schön. Schade. Ich habe mein Möglichstes getan. Ich kenne Ihr Spiel, Holmes. Jeden einzelnen Zug. Sie hoffen, mich auf die Anklagebank zu bringen. Glauben Sie mir. Ich werde nie vor Gericht stehen. Sie hoffen, mich zu besiegen. Sie werden mich nie besiegen. Falls es Ihnen tatsächlich gelingen sollte, mich zu vernichten, so können Sie versichert sein, dass Ihnen dasselbe widerfahren wird.
Sie haben mir mehrere Komplimente gemacht, Professor Moriarty. Darf ich mich mit einem revanchieren? Falls ich der Verwirklichung der ersten Hälfte Ihres letzten Satzes sicher wäre, so würde ich im Interesse der Allgemeinheit die zweite Hälfte mit Vergnügen hinnehmen.
Das eine kann ich Ihnen versprechen. Das andere nicht.
Ja. Das war deutlich, Holmes. Wie sieht der Kerl denn aus?
Auffallend groß und schlank. Er hat eine hohe, gewölbte Stirn und seine Augen liegen in tiefen Höhlen, glatt rasiert, bleich und asketisch. Der ehemalige Professor ist in seinen Zügen unverkennbar. Vom vielen Studieren ist sein Rücken etwas gebeugt. Er steckt den Kopf vor und lässt ihn wie ein Reptil ganz langsam, aber stetig hin und her schwingen.
Sehr furchterregend klingt das nicht.
Da täuscht du dich gewaltig, Watson. Professor Moriarty lässt kein Gras unter den Füßen wachsen, wenn es ihm an den Kragen geht. Und heute Mittag hatte ich etwas in der Oxford Street zu erledigen. Als ich an der Ecke vorbeikam, wo die Benting Street in die Welbeck Street mündet, da schoss ein Zweispänner wie wild um die Kurve und wie ein Blitz auf mich los.
Ach, du lieber Himmel, Holmes.
Ich sprang aufs Trottoir und entging ihm um Haaresbreite. Der Wagen war sofort wieder verschwunden. Du kannst dir vorstellen, dass ich mich daraufhin vorsichtig auf dem Gehsteig hielt. Aber plötzlich kam vom Dach eines Hauses ein Ziegelstein heruntergeflogen, zersplitterte direkt vor meinen Füßen.
Ach, das ist ja entsetzlich. Ja.
Ich entschloss mich, eine Droschke zu nehmen und verbrachte den Rest des Tages im Hause meines Bruders Mycroft. Als ich vorhin auf dem Weg zu dir war, wurde ich von einem Rowdy mit einem Knüppel überfallen. Ich habe ihn niedergeschlagen. Ist doch klar.
Ja, ja, natürlich.
Ja, er befindet sich inzwischen in Gewahrsam.
Aha. Daher deine angeschlagenen Fingerknöchel. Lass mich das doch lieber mal ansehen, oh. Holmes. Nein, das sind nur Abschürfungen. Ein bisschen Jod könnte nicht schaden.
Das ist nicht wichtig, mein lieber Watson. Spar dir die Mühe. Das einzig Interessante an dem Überfall ist Folgendes. Ich kann dir bereits jetzt versichern, dass man zwischen dem Rowdy, an dessen Vorderzähne ich mir die Knöchel aufgerissen habe, und dem zurückgezogen lebenden Mathematikprofessor nie den geringsten Zusammenhang feststellen wird. Vermutlich löst er seine Probleme auf einer Schiefertafel mindestens 10 Kilometer entfernt.
Ja, jetzt verstehe ich auch, warum du darauf bestandest, die Fensterläden zu schließen und nachher wieder über die Gartenmauer zu verschwinden. Aber warum willst du die Nacht nicht lieber hierbleiben?
Nein, mein Freund, ich wäre ein zu gefährlicher Gast. Ich habe meine Vorkehrungen bereits getroffen. Alles wird gut enden. Die Sache ist so weit gediehen, dass die Polizei auch ohne meine Hilfe zu einer Verhaftung schreiten kann. Nachher allerdings wird meine Anwesenheit notwendig sein, um eine Verurteilung zu erwirken. Ich kann wirklich nichts Vernünftigeres tun, als so lange zu verreisen, bis die Polizei eingreift. Aus diesem Grunde fände ich es besonders nett, wenn du meine Einladung annehmen und mich ins Ausland begleiten würdest.
Ja, weißt du, Holmes, in der Praxis gibt es im Augenblick nicht besonders viel zu tun. Außerdem habe ich einen hilfsbereiten Nachbarn.
Na, siehst du, Watson.
Ich käme gern mit.
Gleich morgen früh?
Ja, wenn nötig,
das
ja.
Das ausgezeichnet, mein lieber Watson. Dann gebe ich dir nur noch gewisse Verhaltungsmaßregeln, die ich dich bitte aufs Genaueste einzuhalten.
Also, ich bin gespannt.
Watson.
Ja.
Du wirst jetzt mit mir ein Doppelspiel gegen den gefährlichsten Schurken und die mächtigste Verbrecherorganisation in ganz Europa spielen. Pass also gut auf. Lass dein Gepäck noch heute Abend ohne Anschrift von einem Boten zum Victoria-Bahnhof bringen. Morgen früh lässt du dir eine Droschke holen, bestehst aber darauf, dass dein Bote weder die erste noch die zweite nimmt, die sich ihm anbietet.
Ich verstehe, Holmes.
Du springst in deine Droschke und fährst bis zum Strandende der Lowther Arcade, wo du dem Kutscher einen Zettel gibst, mit der Bitte, ihn unter allen Umständen aufzubewahren. Halte dein Fahrgeld abgezählt bereit und sobald deine Droschke zum Stehen kommt, läufst du durch die Arcade. Und zwar musst du es so abpassen, dass du genau um 8:45 am anderen Ende ankommst. Ja? Und dort erwartet dich am Rinnstein ein kleiner Einspänner. Der Fahrer trägt einen schwarzen Umhang, dessen Kragen mit einem roten Rand verziert ist. Und da steigst du ein und erreichst garantiert rechtzeitig den Express nach Dover.
Ja, und wo treffen wir uns?
Auf dem Bahnsteig. Das letzte 1. Klasse Abteil vor der Lokomotive ist für uns reserviert.
Unser Treffpunkt ist also im Coupé.
Ja, und jetzt, mein lieber Watson, werde ich mir erlauben, durch deine Hintertür das Weite zu suchen, um durch deinen Garten die Mortimer Street zu erreichen. Bis morgen früh, also.
Bis morgen, Holmes. Du kannst dich auf mich verlassen.
Am nächsten Morgen führte ich Holmes Instruktionen getreu aus. Mein Gepäck erwartete mich bereits auf dem Victoria-Bahnhof und ich fand sofort das für uns reservierte Abteil. Unruhig machte mich lediglich das Ausbleiben von Holmes. Nach der Bahnhofsuhr fehlten nur noch 7 Minuten bis zur Abfahrt des Zuges. Umsonst suchte ich unter den Reisenden und Abschiednehmenden nach meinem Freund. Nirgends war er zu entdecken. Einige Minuten war ich damit beschäftigt, einem ehrwürdigen italienischen Priester behilflich zu sein, der sich bemühte, einem Gepäckträger verständlich zu machen, dass sein Gepäck nach Paris aufgegeben werden solle. Noch einmal sah ich mich um und bestieg dann wieder das Abteil, wo ich zu meinem Leidwesen entdeckte, dass der Schaffner mir den ergrauten Italiener als Reisegefährten zugeteilt hatte, obwohl das Abteil doch für uns reserviert war.
Signore,
Scusi,
dieses Abteil ist reserviert.
Come? Signore?
Reserviert, besetzt, occupato.
Occupato?
Sì,
besetzt. Sì, 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 besetzt. Sie verflixt.
Mein Freund, amigo mio,
sie?
Amigo mio?
Amici. Amici. Wir sind Freund. Grazie, Signore, grazie.
Was kann nur aus ihm geworden sein?
Mein lieber Watson, du hast mir nicht mal guten Morgen gesagt.
Holmes? Du hast mich aber ganz schön erschreckt.
Es ist immer noch größte Vorsicht geboten, Watson. Ich habe allen Grund zu der Annahme... Da ist er ja schon.
Ja, wer?
Sieh mal, wer da auf dem Bahnsteig angerannt kommt. Moriarty in eigener Person.
Aber was fuchtelt er denn mit den Händen herum? Der will wohl den Zug anhalten.
Ah, dazu ist es wohl zu spät.
Ein Glück. Und aufspringen kann er bei der Geschwindigkeit auch nicht mehr. Da, siehst du, er gibt es auf. Da steht er und sieht uns nach.
Ausgezeichnet, siehst du. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen haben wir es gerade noch geschafft. So, jetzt kann ich wenigstens meine schwarze Soutane und den Hut ablegen. Doch, komm, hilf mir mal.
Ja.
Danke, Watson. Hast du schon die Morgenzeitung gelesen?
Nein, noch nicht.
Dann weißt du also noch nichts von der Baker Street?
Baker Street?
Man hat heute Nacht unsere Wohnung in Brand gesteckt.
Was?
Keine Angst, viel ist nicht passiert.
Unsere schöne alte Wohnung.
Nach der Verhaftung dieses Rowdies mit dem Knüppel, du erinnerst dich, da haben sie mich offenbar völlig aus den Augen verloren. Sonst wären sie kaum auf die Idee gekommen, dass ich zu Hause bin. Dich hingegen haben sie vorsichtshalber beschattet. Und das brachte Moriarty zum Victoria-Bahnhof.
Ich habe mich genau an deine Vorschriften gehalten, Holmes.
Davon bin ich überzeugt, Watson. Hast du übrigens den Kutscher deines Einspänners erkannt?
Nein.
Es war mein Bruder, Mycroft. Immer günstig, wenn man in einer derartigen Lage keinen Fremden ins Vertrauen ziehen muss. So, Watson, und jetzt wollen wir uns mal überlegen, was wir gegen Moriarty unternehmen können.
Ja, aber den haben wir doch abgeschüttelt, oder nicht? Der Express hier ist der einzige Zug mit direktem Anschluss an das Fährboot. Was kann er uns noch anhaben?
Mein lieber Watson, du bist dir ganz offensichtlich immer noch nicht darüber im Klaren, dass dieser Herr sich geistig auf der gleichen Ebene bewegt wie ich selbst. Und das ist ja immerhin... Du glaubst doch nicht, dass ich mich in seiner Lage angesichts eines derart unbedeutenden Hindernisses geschlagen geben würde.
Ja, was kann er schon tun?
Genau das, was ich tun würde.
Und das wäre?
Einen Sonderzug nehmen.
Aber Holmes, einen Sonderzug, den bekommt man doch nicht innerhalb von 5 Minuten.
Mit der notwendigen Entschlossenheit bekommt man alles. Du wirst sehen, der kriegt seinen Sonderzug im Handumdrehen. Wir haben in Canterbury ein wenig Aufenthalt. Außerdem vergehen in Dover immer mindestens 15 Minuten zwischen dem Eintreffen des Zugs und dem Auslaufen der Fähre. Da holt er uns bestimmt ein.
Man könnte meinen, wir wären die Verbrecher. Lass ihn doch bei der Ankunft verhaften.
Lieber Watson, du redest zu viel. Das würde doch meine Arbeit von 3 Monaten zunichte machen. Wir hätten zwar unseren größten Fisch, aber all die kleinen würden uns rechts und links durch die Maschen gehen. Nein, schon nächsten Montag können wir sie alle miteinander hochnehmen.
Ja. Was tun wir also?
Wir steigen in Canterbury aus.
So, und dann?
Dann begeben wir uns über Land nach New Haven. Und setzen von dort nach Dieppe über. Moriarty wird wieder genau das tun, was ich tun würde. Er fährt nach Paris, macht unser Gepäck ausfindig und wartet 2 Tage an der Aufbewahrung. Wir dagegen werden uns 2 Reisesäcke zulegen, den Geschäftsleuten in den verschiedenen Ländern, durch die wir kommen, ein wenig Umsatz verschaffen, ne? Und ganz gemütlich über Luxemburg nach Basel in die Schweiz reisen.
Ja. Ja. Jetzt begreife ich. Das ist großartig, Holmes. Wirklich großartig.
Ich bin so viel gereist, dass mir der Verlust meines Gepäcks sehr wenig Ungelegenheit bereitet. Trotzdem muss ich zugeben, dass es mich einigermaßen ärgerte, mich vor einem Mann verbergen und davonlaufen zu müssen, der so viel auf dem Kerbholz hatte. Wir verließen also unseren Zug in Canterbury und stellten fest, dass wir 1 Stunde auf den Anschluss nach New Haven zu warten hatten. Ich blickte gerade noch mit einigem Bedauern dem rasch entschwindenden Gepäckwagen nach, in dem sich meine Garderobe befand, als Holmes mich nachdrücklich am Ärmel zupfte.
Sieh mal, Watson. Na, was habe ich gesagt?
Was denn?
Ich wette, da kommt Moriartys Sonderzug. Rasch, hinter die Tafel dort.
Ja.
Da fährt er. Siehst du, Watson, selbst der Intelligenz unseres klugen Freundes sind Grenzen gesetzt. Aber ich glaube, im Augenblick sollen wir nur eine Entscheidung treffen. Nehmen wir jetzt ein verfrühtes Mittagessen oder...
Oder riskieren wir es lieber zu verhungern, bevor wir das Bahnhofsbuffet in New Haven erreichen.
Weiterhin ging alles gut. Wir trafen noch am selben Abend in Brüssel ein und verbrachten dort 2 Tage, bevor wir am 3. nach Straßburg weiterreisten. Montagmorgen schon hatte Holmes ein Telegramm an die Londoner Polizei abgesandt und abends erwartete uns im Hotel die Antwort. Holmes riss sie hastig auf und warf sie dann heftig fluchend in den offenen Kamin.
Verdammt! Die ganze Bande haben sie hochgenommen, nur ihn nicht. Ich glaube, du kehrst am besten nach England zurück, Watson.
Zurück? Warum denn das?
Ja, weil ich unter den gegebenen Umständen ein allzu gefährlicher Begleiter für dich bin.
Aber
dieser Kerl ist jetzt seines Betätigungsfeldes beraubt. Wenn er nach London zurückkehrt, ist er verloren. Und falls ich mich nicht sehr in seinem Charakter täusche, wird er jetzt alle Energie einsetzen, sich an mir zu rächen. Du, ich rate dir wirklich dringend, dich wieder in deine Praxis zu begeben.
Aber ich denke gar nicht daran.
Mein lieber Watson... Du musst doch einsehen,
dass... Kein Wort mehr, Holmes. Wir fahren heute Abend, wie vorgesehen, weiter nach Genf.
Eine unvergessliche Woche lang wanderten wir das Rhonetal hinauf, bogen dann bei Leuk ab und begaben uns über den noch tief verschneiten Gemmi-Pass via Interlagen nach Meiringen. Eine wunderschöne Wanderung war das. Unter uns spross bereits das zarte Grün des Frühlings und über uns hing das jungfräuliche Weiß des Winterschnees. Und doch war es unverkennbar, dass Holmes den Schatten, der über ihm lag, keinen Augenblick lang aus dem Bewusstsein verlor. In den freundlichen Alpendörfern, genau wie auf den entlegenen Pässen, bemerkte ich, wie er seine Augen in alle Richtungen schweifen ließ und jedes neue Gesicht, das uns begegnete, genau erforschte. Es war ihm klar, dass wir uns der lauernden Gefahr nicht entziehen konnten, wohin wir uns auch wandten. Ich erinnere mich noch genau, wie sich einmal vom Bergrücken über uns ein großer Felsen löste und tosend in den hinter uns liegenden See rollte. Im nächsten Augenblick schon war Holmes bergauf gerast und spähte in alle Richtungen. Umsonst versicherte ihm unser Führer, Steinschläge seien in dieser Gegend im Frühjahr an der Tagesordnung. Holmes sagte nichts, aber er lächelte mir zu wie jemand, dessen Prophezeiung sich verwirklicht hat.
Ich glaube, ich darf wohl behaupten, mein lieber Watson, dass ich nicht völlig umsonst gelebt habe. Sollte sich mein Schicksal heute Abend noch erfüllen, so könnte ich doch mit Gleichmut auf mein Werk zurückblicken.
Aber Holmes...
Ja, ich habe dafür gesorgt, dass die Atmosphäre in London weniger verpestet ist, als sie es war. Unter mehr als 1000 Fällen kann ich mich nicht an einen einzigen erinnern, bei dem ich meine Fähigkeiten auf der falschen Seite eingesetzt hätte. In letzter Zeit, da reizen mich die Probleme, die die Natur uns stellt, mehr als die oberflächlicheren, für die der widernatürliche Zustand unserer Gesellschaftsordnung verantwortlich ist.
Holmes,
deine Chronik, mein lieber Watson, findet an dem Tag ihren Abschluss, an dem meine Laufbahn durch die Verhaftung oder Unschädlichmachung des fähigsten Verbrechers in Europa gekrönt wird.
Ich will mich kurz fassen und doch bei dem wenigen, was ich noch zu berichten habe, mit großer Genauigkeit vorgehen. Am 3. Mai erreichten wir das kleine Dorf Meiringen, wo wir uns im englischen Hof einquartierten. Unser Wirt Peter Steiler war ein intelligenter Mann, der früher einmal 3 Jahre lang als Kellner im Grosvenor Hotel gearbeitet hatte. Seinem Rat folgend brachen wir am nächsten Nachmittag wieder auf, um nach Überquerung der Berge die Nacht in Rosenlaui zu verbringen. Steiler wies uns darauf hin, dass wir uns unter keinen Umständen die Reichenbachfälle entgehen lassen dürften, die ohne großen Umweg zu erreichen waren. Und es erwies sich auch wirklich als schauerlich schöner Anblick. Der Gießbach, durch die Schneeschmelze angeschwollen, stürzte sich dröhnend in die furchterregende Tiefe und warf eine Gischt auf, die wie Rauch aus einem brennenden Haus emporquoll. Die Schlucht, in die der Fluss hinunterbraust, ist eine riesige Klamm, deren kohlschwarzer, glitzernder Fels sich nach unten in ein brodelndes, kochendes Loch von unberechenbarer Tiefe verengt. Der Anblick der unaufhörlich niederstürzenden, gewaltigen grünen Wassermassen, der dichte, flackernde Vorhang der stetig aufstiebenden Gischt, der endlose Wirbel und das Tosen im Abgrund waren schwindelerregend. Wir standen am Rande der Klamm und blickten hinab in den tief unter uns gegen die schwarzen Felsen schlagenden Wasserfall. Ein schmaler Pfad war halb um den Wasserfall herum in den Felsen geschnitten und bot so einen großartigen Aussichtspunkt. Doch plötzlich bricht er ab und zwingt den Wanderer umzukehren. Kaum hatten wir den Rückweg angetreten, da erblickten wir einen Jungen, der laut rufend auf uns zugelaufen kam.
Herr Doktor! Herr Doktor!
Was ist denn los, Holmes? Was will der Junge?
Ich kenne ihn nicht, aber er scheint dich zu kennen.
Herr Doktor, ich bin Ihnen den ganzen Weg nachgelaufen.
Ja, nur mit der Ruhe, mein Junge. Verschnauf erst mal.
Nein, Herr Doktor, es pressiert. Die englische Dame, sie stirbt.
Welche englische Dame?
Im Hotel, im englischen Hof.
Hast du dort eine Engländerin gesehen, Holmes?
Beim Mittagessen saß eine junge Frau in der Nähe des Fensters. Ich hielt sie für eine Französin, aber...
Ja, die junge Frau. Sie hat einen furchtbaren Unfall gehabt.
Einen Unfall? Dann werde ich sofort kommen.
Einen Augenblick, Watson. Wer hat dich geschickt?
Mein Onkel, der Herr Steiler.
Warum hat er nicht den Arzt aus dem Ort kommen lassen? Ich habe doch ein Schild gesehen.
Ja, wir haben einen Doktor. Aber die Dame weint und will unbedingt einen englischen Doktor. Sonst muss sie sterben, sagt sie.
Ja. Was meinst du, Holmes?
Ja, du musst dir helfen, Watson. Landsleute müssen sich helfen. Du kannst sie nicht in einem fremden Land sterben lassen, wenn sie nach dir verlangt.
Aber du kommst doch mit, Holmes. Wir sind immer zusammengeblieben, seit unserer Abfahrt aus London. Und bisher ist dir nichts zugestoßen. Ich möchte
Nein,
nicht,
mein lieber Watson, tu du deine Pflicht. Ich werde mich inzwischen hier in der Nähe ein wenig aufhalten, bis du zurückkommst. Der Junge kann ja bei mir bleiben. Falls du nicht innerhalb, also sagen wir, einer Stunde wieder da bist, dann wandere ich langsam weiter über die Berge nach Rosenlaui. Da können wir uns dann heute Abend treffen.
Ja, also gut. Du bist aber bestimmt vorsichtig.
Ich? Holmes. Bin vorsichtig.
Ja. Bis später dann.
Bis später, mein lieber Watson.
Herr Steiler. Schnell, wo ist sie?
Wer bitte, Dr. Watson?
Ja, die Engländerin. Führen Sie mich zu ihr. Die Engländerin, die den Unfall hatte.
Ich verstehe nicht, Herr Doktor. Hier ist kein Unfall passiert. Und wir haben im Augenblick auch keine Engländerin hier.
Ja, aber Sie haben mir doch den Jungen geschickt, Ihren Neffen.
Ich habe keinen Neffen, Herr Doktor. Und ich habe auch niemand geschickt.
Dann haben Sie uns also doch eingeholt.
Wie bitte?
Sagen Sie mir schnell... Ist jemand angekommen seit unserem Aufbruch?
Ja, ein Engländer, aber nicht in Begleitung einer Dame.
Wie sah er aus?
Groß, schlank. Ich hielt ihn für einen Gelehrten. Aber ich glaube, Sie kennen ihn. Er erkundigte sich, ob Sie und Mr. Holmes bei mir abgestiegen seien.
Und wo ist er jetzt?
Er wollte noch einen Spaziergang machen.
Herr Steiler, wir haben keinen Augenblick zu verlieren. Ich bitte Sie dringend, mich sofort zu den Reichenbach-Fällen zu begleiten.
Gern, Dr. Watson. Darf man fragen?
Ich erkläre es Ihnen unterwegs. Vielleicht kommen wir gerade noch rechtzeitig. nirgends zu sehen. Kommen Sie, Herr Steiler. Wir müssen weitersuchen.
Herr Doktor?
Ja?
Ich habe etwas gefunden.
Holmes Alpenstock. Vielleicht hat er ihn vergessen.
Und hier ist noch was.
Was?
Fußspuren auf dem nassen Boden.
Ja. Aber sehen Sie doch mal. Sie führen bis zum Abgrund. Und dann hören Sie auf.
Ja. Hier muss ein Zweikampf stattgefunden haben. Der ganze Boden ist aufgewühlt. Alle Blumen zertreten.
Nein. Nein, das kann doch nicht sein.
Es gibt keine andere Erklärung. Auf der einen Seite die senkrechte Felswand und auf der anderen der Abgrund.
Ja, ich fürchte, Sie haben recht. Er ist abgestürzt.
Oh, da liegt noch etwas. Da, auf dem Felsblock drüben. Ja. Ich hole es. Hier. Ein Zigarettenetui.
Danke, Herr Steiler. Ja, das ist ein Etui. Und ein Zettel drin.
Steht was drauf?
Ja, Moment mal. Lassen Sie es mich erst lesen. Mein lieber Watson?
Mein lieber Watson. Diese wenigen Zeilen schreibe ich dank der Höflichkeit von Professor Moriarty, der mich zur Besprechung und endgültigen Bereinigung der zwischen uns bestehenden Zwistigkeiten erwartet. Er hat mir bereits kurz berichtet, wie es ihm gelungen ist, der englischen Polizei zu entgehen und sich über unsere Reiseroute zu informieren und damit meine hohe Meinung über seine Fähigkeit nur noch bestätigt. Es ist mir eine große Genugtuung, dass ich Gelegenheit habe, die menschliche Gesellschaft für immer von seiner Anwesenheit zu befreien. Wenngleich zu einem Preis, der meinem Freunde und besonders dir, mein lieber Watson, Kummer bereiten wird. Ich habe dir jedoch bereits auseinandergesetzt, dass meine berufliche Laufbahn sowieso an einem kritischen Punkt angelangt war und kein Abschluss könnte mir gelegener kommen als dieser. Ja, und ich muss dir ehrlich gestehen, die englische Dame hielt dich von Anfang an für eine Falle. Ich ließ dich nur gehen, weil ich bereits überzeugt war, dass ich etwas Ähnliches abspielen würde. Bitte richte Inspektor Patterson aus, dass die Dokumente, die er zur Überführung der Bande benötigt, in meinem Schreibtischfach liegen, und zwar in einem blauen Umschlag mit der Aufschrift Moriarty. Über meinen Nachlass habe ich bereits vor unserer Abreise aus England verfügt und alles meinem Bruder Mycroft übergeben. Bitte grüße mir, Mrs. Watson.
Sei selbst herzlich umarmt von deinem Sherlock Holmes.
Ein paar Worte mögen genügen, um das zu berichten, was noch zu sagen bleibt. Die Untersuchung durch Sachverständige lässt wenig Zweifel übrig, dass der Kampf zwischen den beiden Männern endete, wie er an einem derartigen Ort enden musste. Nämlich, indem beide in den Abgrund stürzten. Jeder Versuch, die Leichen zu bergen, erwies sich von vornherein als hoffnungslos, und so liegen dort unten in diesem Kessel tosenden Wassers und schäumender Gischt für alle Zeiten der gefährlichste Verbrecher und der berühmteste Verteidiger des Rechtes ihrer Generation. Der Junge wurde nie gefunden, und zweifellos war er einer der zahlreichen Agenten, die bei Moriarty in Sold standen. Was die Bande betrifft, so haftet es gewiss noch in der Erinnerung des Publikums, wie lückenlos das von Holmes zusammengetragene Beweismaterial die ganze Organisation überführte. Im Laufe der Gerichtsverhandlung wurde über ihren geheimnisvollen Chef so wenig bekannt, dass ich mich gezwungen sah, auf seine verbrecherische Laufbahn genauer einzugehen, um jenen kritiklosen Elementen entgegenzutreten, die sich veranlasst fühlten, seinen Ruf und sein Andenken reinzuwaschen, indem sie ausgerechnet den Mann angriffen, den ich zeitlebens als den besten und weisesten verehren werde.
Thank you.
Vom Bayerischen Rundfunk hörten Sie »Das letzte Problem«, ein Kriminalhörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hartwig. Ins Deutsche übertragen von Ruth von Markart und John Lackland. In den Hauptrollen: Sherlock Holmes, Peter Pasetti. Dr. Watson, Erik Schumann. Professor Moriarty, Friedrich Joloff. Der Wirt vom englischen Hof, Paul Bürks. Ein Schweizer Junge, Frithjof Firock. Musik: Konrad Elfers. Ton und Technik: Heinz Sommerfeld und Barbara Liebrich. Assistenz: Hans Eichleiter. Die Regie hatte Heinz Günther Stamm.
Und hier noch ein Podcast-Tipp. Wenn ihr euch für interessante Gespräche mit spannenden Menschen interessiert, dann hört mal in den Podcast Die blaue Couch rein. Da erzählen unterschiedlichste Gäste aus ihrem bewegten Leben. Mal prominent, mal ganz normal. Geführt mit viel Zeit und Einfühlungsvermögen von Gastgeberin Dominique Knoll und Gastgeber Thorsten Otto von Bayern 1. Sie treffen in diesem Sendungspodcast auf Persönlichkeiten aus Sport, Literatur, Kultur und Entertainment, die Ungewöhnliches und sehr Privates erzählen. Zum Beispiel Schauspielerin Maria Furtwängler, der Arzt Heinz Wilhelm Doc Esser, Moderator Hannes Ringelstetter oder die Skilegende Hilde Gerg. Neue Episoden des Blaue Couch Podcasts gibt's montags bis donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.